Ein Gruß an alle Jugendlichen übrigens, die an Ostermontag den Rasen mähen müssen. Also vielleicht trifft das irgendjemand, weißt du, so prophetisches Wort.
Das ist auch so ein Auferstehungsmoment.
Ja. Bart ab.
Bart ab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. So, wir müssen heute ein bisschen schnell machen. Der Simon, der muss gleich los.
Ah, jetzt quatsch nicht. Bist du voller Stresser? Hallo Lukas.
Ja. Hallo Simon.
Hallo. Aber was man mir mal sagen kann, jetzt haben wir endlich Folge 52 erreicht. Wie geil.
Du meinst, jetzt ist so ein Jahr voll?
Jetzt kann man ein Jahr lang bei uns offiziell jeden Montag eine Folge hören.
Ja? Und dann noch die Zusatzfolgen.
Wenn du da draußen dazukommst gerade, jetzt kannst du safes Jahr jeden Montag unseren Cast hören. Das ist nicht schön.
Ja, und das hat sogar noch eine historische Perspektive.
Richtig. Und dann kommen noch die ganzen Sonderfolgen dazu, ja. Und ja, eventuell mal irgendwann den ganzen Merch, den ihr von uns kaufen könnt, wenn ich mich endlich mal hinsetze und den ganzen Scheiß zubereite. Wie gut, oder?
Hey, wow. Mit Volldampf in die Zukunft. Und das alles an diesem wunderschönen Ostermontag, Simon.
Ja, genau. Heute ist der Ostermontag.
Du musst dich jetzt da reinversetzen.
Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Ja. Yeah. Siehst du, ich bin voll drin.
Es ist immer ein bisschen komisch, ne, wenn man so vorher castet. So, jetzt sind wir ja knapp 2 Wochen vorher und versetzen uns schon mal in die Situation da rein.
Ja, und wenn Jesus uns jetzt gerade zuhört, ist er total verwirrt, ja. Jesus im Himmel so, hä? Bin ich zu spät? Ach du Scheiße. Ja, also hoffentlich kommt Jesus nicht zu früh jetzt, genau, weil wir das gesagt haben. Sorry, Leute.
Nee, aber keine Sorge, Simon, das ist ja Ostern so, da muss er ja nur auferstehen und verschwinden. Das ist ja immer eigentlich mit dem Christkind an Heiligabend so, dass er rechtzeitig kommen muss.
Ach so, ja. Quasi Jesus ist Zigaretten holen gerade.
Ja, genau, das ist das richtige Bild.
Ja, Jesus war Zigaretten holen. Also werden wir dann eines Tages sagen.
Ach, Simon.
Lukas. Ja, geht's dir, geht's ja gut. Das klingt ja schon so.
Ja, ganz offensichtlich. Und bei dir hört man auch wie die ganze Freude deines Alltags.
Oh, mein Rachen ist immer noch ein bisschen geschwollen. Und zwar so, wenn ich jetzt schlucke, da tun meine Ohren weh. Ist total toll. Freue mich richtig. Aber ich gehe jetzt arbeiten. Trotzdem.
Ja, aber heute ist ja Ostermontag, da geht's dir schon wieder gut.
Genau, ich gehe jetzt quasi auch nicht arbeiten, denn ich gehe in eine Kirche. Ja, und
am Ostermontag.
Ja.
Tust du das denn überhaupt? Du lügst, Simon.
Ja, ich lüge. Das ist schon mal Sünde Nummer 1. Ja, aber jetzt habe ich die Wahrheit gesprochen, damit ist ja wieder ausgeglichen. Weißt du, so die Vibes und so. Vielleicht gehe ich zu Ostern tatsächlich mal in die Kirche. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht treffe ich mich auch einfach mit Freunden und mache einen echten Gottesdienst.
Okay, bevor wir über Echtheitskriterien von Gottesdiensten diskutieren, nochmal, der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Halleluja, Bruder.
Offenbart.
Ist eigentlich ganz cool, weil wir heute einen Text haben hier in unserer kleinen Bart-Betrachtung der Bibel, in dem es schon so eine Art Vorausblick auf Ostern gibt. Mal gucken, was da so an Österlichem anklingt.
Ja, genau. Und da ihr ja bereits total fleißig da sitzt mit euren Bibeln und Bible-Server und nur darauf wartet, dass endlich einer von uns anfängt zu lesen, wollen wir euch auch nicht länger auf die Folter spannen.
Markus 9, die Verse 2 bis 9,5.
Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden hell und sehr weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. Und es erschienen ihnen Elia mit Mose, und sie redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und sprach zu Jesus, Rabbi, hier ist für uns gut sein. Wir wollen 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete, denn sie waren verstört. Und es kam eine Wolke, die überschattete sie. Und eine Stimme geschah aus der Wolke, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und auf einmal, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Als sie aber vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus, dass sie niemanden sagen sollten, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn auferstünde von den Toten.
Das hast du sehr, sehr gut gelesen, Simon.
Mit Pathos, ja.
Pathos klingt so ein bisschen wie Patex. So. Also, wir haben uns ja letzte Woche mit dieser schönen Stelle rumgeschlagen. Erinnerst du dich noch? Vielleicht sollten wir da nochmal anknüpfen.
Nee, alles weg. Alles weg. Alles übrigens weg? Nicht letzte Woche, vor 2 Wochen, Lukas.
Natürlich vor 2 Wochen. Aber für mich fühlt sich das mal alles viel kürzer an.
Ja, als wäre es gestern passiert. Ja. So ein bisschen wie, so muss die Geschichte eigentlich anfangen. Alles geschah vor dem Tag des heutigen. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen.
Was?
Sorry, ich wollte das immer schon mal sagen. Bitte. Also,
du meinst, das sagt man, wenn man eine Geschichte erzählt.
Ja, ich glaube, du hast die Tiefe des Satzes noch nicht ganz erfasst. Nee. Jemand, der da draußen die Tiefe dieses Satzes versteht, bitte in die Kommentare schreiben.
Ich glaube, das ist eh rausgeschnitten.
Oh, toll. Okay, alles klar.
Offenbart.
So, jetzt nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich seine Jungs, Petrus, Jakobus, Johannes, mit einem komischen Satzbau und führte sie auf einen hohen Berg. 6 Tage nach was?
Ja, 6 Tage, nachdem sie irgendwo rumgehangen haben.
Ja, genau. Präzise angegeben.
Ja, ich sag's dir. Ich hab's gerade erst noch gestern hier bei dem Charismatikertöter MacArthur gelesen und ich hab's aber vergessen.
Was hast du da gelesen?
Dass sie irgendwo 6 Tage sich aufgehalten haben. Okay. Aber ich weiß nicht mehr genau, wo das war.
Na, die letzte Stelle, die wir uns angesehen haben, war ja auf dem Weg nach Caesarea Philippi, als sie da rumgelatscht sind und dann diese Rede da hatten über das Thema Nachfolge, wo Jesus ihnen das so krass eingeschärft hat. Und wir haben letztes Mal gesagt, spring, Digga, schäm dich nicht.
Spring in den Glauben, Bruder. Oder, ja, genau.
Ja, genau. Und dann wird auch das ewige Leben beginnen für dich. So, das war unsere tolle Message. Jetzt und nach 6 Tagen, also ich weiß, es gibt so eine Chronologie, da haben sich Leute mal die Mühe gemacht, die ganzen Markus-Stellen so zusammenzustellen und wenn man das so aufteilt, dann kann man sehen, dass das Markus-Evangelium 50 Tage umfasst, ne? Man kann das Evangelium dann in 5 Teile einteilen, geht los in der Wüste, geht dann weiter am See, ne? Wir hatten diese ganzen Irrfahrten da um den See herum. Dann in der Mitte steht der Weg, ja, das hatten wir gerade eben, diesen Weg, auf dem sie unterwegs sind.
Ja.
Jetzt kommt als nächster Abschnitt, noch ein Kapitel später beginnt das so, Ende des Kapitels 10, der Abschnitt sozusagen Berg und Tempel, wo sie immer zwischen Ölberg und Tempel hin und her eiern und dann als 5. Abschnitt so die Grablegung. Von daher können diese Tagesangaben auch, ne, immer so zusammengerechnet werden. Also Jesus lässt sich und seinen Jüngern 6 Tage Zeit, nachdem er diese krasse Ansage gemacht hat und jetzt will er ihnen was zeigen, offensichtlich, ne? Und er nimmt so seine innerste Crew mit sich, Petrus, Jakobus und Johannes. Vielleicht fassen wir nochmal kurz zusammen. Wer sind denn die Jungs? Was macht sie so besonders?
Naja, Petrus ist besonders, weil er einfach sein Maul nicht halten kann. Punkt. Ja, das findet Jesus, glaube ich, richtig geil. Ja.
Das sagst du nur, weil du auch so bist.
Ja, das ist immer so ein bisschen mein Halt. Da habe ich dann immer das Gefühl, ich bin doch nicht total daneben.
Petrus ist dein Fels.
Mein Fels quasi, genau. Hast du schön gesagt.
Simon und Simon.
Also deswegen ist Petrus ja auch der dauernd auf die Fresse fliegt.
Ja.
Und Jakobus und Johannes, die Donnerbrüder.
Donnersöhne, ja.
Ja. Oh, ja. Alles richtig gemacht. Bei denen denke ich mal so, da waren doch noch 2 andere, vielleicht waren die das. Warum die jetzt aber so nice sind, ehrlich gesagt, erschließt sich mir nicht direkt.
Warum die so nice sind? Also, wenn man sich so die Evangelien so anguckt und was die Jungs so machen, also das kommt auch noch in diesem Kapitel, meine ich, ne? Dass sie sich so ein bisschen streiten, wer jetzt irgendwie der Heftigste ist. Ja, jedenfalls kann man bei Jakobus und Johannes schon sehen, dass sie so ein bisschen machtbewusst sind und die Strippen ziehen und gerne auch viel Bedeutung haben wollen. Und sie sind auch noch das Brüderteam, ja? Ich erinnere mich immer an so eine Predigt, die ich mal gehört habe von einem Ami aus der Willow Creek Gemeinde. Der erzählte, dass er in seiner Jugend immer so ein bisschen, naja, ins Hintertreffen geraten ist, ne? Weil irgendwie klein und dick und keiner mochte ihn so an seiner neuen Schule. Diese typische Story. Und dann traf er auf 2 Jungs, so ein Brüderpaar, Dominic und Nathan, die sich immer Dominate nannten zusammen. Ziemlich mächtiger Name. Und die haben ihm dann was von Jesus erzählt und ihm die Möglichkeit gegeben, sich neu zu verstehen und krass zu entwickeln. Und dann ging es ihm gut. Naja, muss ich mal dran denken, wenn ich Jakobus und Johannes lese. Ja, irgendwie so Brüderpaar, die irgendwie miteinander cool sind und irgendwie auftrumpfen und die Leute immer in Grund und Boden reden und so. Ich glaube, die sind auch schon so neben Petrus so Wortführer und denken sich immer so, irgendwann sägen wir den mal ab.
Das ist sehr lustig. Lukas, weißt du was? Danke für die Geschichte. Wirklich, ich mag sie auch schon, auch beim zweiten Mal finde ich sie immer noch schön.
Danke für diesen Hinweis.
Ja. Das Geile ist, letzten Cast hast du auch schon eine Geschichte erzählt, die du schon mal erzählt hast. Aber das ist gar nicht schlimm.
Das mache ich immer. Das wissen alle, die mich kennen, kennen das.
Ja, du bist jetzt perfekt auf dem Weg, Pfarrer zu werden, weil die erzählen dauernd die gleichen Geschichten.
Na, danke, du Arsch.
Bitte. Und weiter.
Genau, das ist nicht mein Anspruch. Aber du hast mir gerade für die Geschichte gedankt. Was soll denn das?
Das ist gar nicht schlimm. Okay. Nee, ist prima. Also cool. Also halten wir fest, die 3 Bosse nach Jesus, ja, kommen mit auf den Berg. So.
Ja. Okay, er führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein. Also das ist nochmal richtig betont, ne? Niemand anderes als die.
Was ja auch wichtig ist in dieser Geschichterzählung, weil ja häufig irgendwie zigtausend andere Leute noch dabei sind.
Ja.
Da muss man dem Leser das tatsächlich mal sagen.
VIDs sind das, ne? Very important disciples.
Offenbart.
Okay, und er wurde vor ihnen verklärt.
So, was ist denn da jetzt schon wieder los?
Ja, was ist denn
verklärt? Also, wenn man jetzt an Verklärung denkt, dann...
Ist das ein Wort, das ich nur aus der Bibel kenne?
Das kenne ich auch nur aus der Bibel, stimmt. Das benutzt auch keine Sau.
Ja, oder vielleicht im 19. Jahrhundert oder so.
Oder wenn man...
Spätaufklärerische Literatur, weißt du, so mit Verklärung. E.T.A. Hoffmann, ja. So Schlängeleien und so. Das kann ich mir gut vorstellen.
Oder was man ja auch ganz oft in der Medienbranche sagt, ja, früher war halt alles irgendwie geiler, die Filme waren besser, die Spiele waren interessanter und so. Da verklärt man die Vergangenheit. Ja? Ja. Eigentlich war total scheiße der Dreck, der da produziert wurde, als vielleicht zu heute, aber die Leute denken das.
Okay, aber das ist ja eigentlich eher so ein sehr negativ, dann Verklärung, ne?
Genau. Was ist also die Verklärung? Weißt du was? Da frag ich jetzt mal Wikipedia, ja? Was soll's? Verklärung. Mal sehen, was sie da sagen.
Ich bin auch sehr gespannt. Ich hätte auch so eine kleine Idee.
Verklärung. Also es gibt übrigens Verklärung und Verklärung des Herrn, ja?
Aha.
Oh nein, es gibt die Verklärung des im alten Ägypten. Was soll denn das? Jetzt gib mir doch mal Verklärung Victionary.
Meine Damen und Herren, wir entdecken das Internet.
Ja, das ist fantastisch. Hier wird's dann alles durchdekliniert. Ah ja, pass auf. Sinnverwandte Wörter, Verzückung. Ja? Und Bedeutung? Es gibt drei Bedeutungsdinge. Ja.
Mhm.
Erstens, glückseliger Zustand, der zum Beispiel durch friedvolles Lächeln sichtbar wird.
Entschuldige mal, aber glückselig und friedvoll sind auch so Begriffe.
Auf jeden Fall. Zweitens, ja, Beschönigung, Darstellung in einem besseren Licht. Ja, wie ich gerade gesagt habe.
Das war, ja, Hashtag
Computerspiel. Und drittens, ja, jetzt Christentum, Theologie, Doppelpunkt. Verwandlung im Ausdruck der Verklärung Jesu. Boah, toll, ja, ist ja gar nichts
erklärt. Also man hat jetzt den Begriff mit sich selbst verklärt.
Ja.
Also Verklärung ist sozusagen, wenn man vor eine Erklärung ein V setzt und damit sagt, es kommt nichts mehr rüber.
Ja.
Okay, aber es gibt hier ja einen Hinweis in unserem Text, ja, wenn wir weiterlesen, Vers 3, da gibt's hier ein Und, ja, und manchmal ist ein Und ja auch ein erklärendes Und. Das heißt, jetzt kommt, was damit gemeint ist. Das ist ja im Griechischen noch ein bisschen anders als im Deutschen. Er wurde verklärt und, also indem seine Kleider hell und sehr weiß wurden, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. Also das klingt so ein bisschen, ist wie so ein Erlebnis, ja, dass Petrus, Jakobus und Johannes danach tausendmal erzählt haben, immer wieder. Und dann wurden seine, ja, sie wurden hell und sehr weiß, wie es kein Bleicher, ja, wir kennen die Geschichte, Jungs, ja, das ist so der Lukas-Effekt, ja, den die auch hatten.
Man fragt ja auch so ein bisschen, okay, was ist denn wohl die Ursache oder wozu werden denn jetzt bitte die Klamotten weiß, ja? Auch nur die Klamotten, ja? Du hast ja immer noch den dunkelhäutigen Jesus, das muss ein geiler Kontrast sein, ja? Jesus war schwarz.
Na, ich meine, das kann natürlich irgendwie Reinheit oder was auch immer ausdrücken, ist klar. Ich finde lustig, dass es halt mit diesem, wie sie keinen Bleicher auf Erden so weiß machen kann, der ist fast so ein Hausfrauentipp.
Ja, auf jeden
Fall.
Du musst nur auf den Berg gehen und dann verklärt werden und dann sind deine Klamotten weiß, Junge.
Ja, genau. Aber auch hier so mit Bleicher und so, das merkt man schon so, da waren Handwerker unterwegs, die gedacht haben, meine Güte, boah, das war ja echt technisch auf hohem Niveau. Das ist sozusagen ja gerade so eine Art Show, ja. Es gibt's ja im Palästina sonst nicht so viel mit Lichteffekten und so. Die Jungs sind auf jeden Fall total geflasht von diesem Effekt, was auch immer er bedeuten soll. Bemerkenswert ist ja, was dann passiert, ne? Es gibt eine Erscheinung, also auf einmal tauchen.
Bevor wir da hingehen, da ist immer noch die Frage, was ist denn jetzt diese bekloppte Verklärung, Alter?
Ja, die Verklärung heißt, es passiert irgendwas mit Jesus, indem seine Kleider hell und sehr weiß werden.
Das ist es. Ist ja völlig sad, Junge.
Ja, also Verklärung, ich würde sagen, naja, es ist halt nicht mehr klar zu sehen, wie er normal sichtbar ist, sondern irgendwas verändert sich an seinem
Antlitz. Er wird so interdimensional quasi so halb in eine andere Dimension gerückt, ja.
Das ist doch das, wo du dann im Fernsehen irgendwie da den Unschärfefilter drüber legst und
Jesus
die Helligkeit, die Helligkeit erhöhst. Ja, und dann Pastellfarben oder sowas einstellst, damit alle merken, oh, jetzt ist es eine andere Dimension, die man anders nicht ausdrücken kann.
Ja, so ein bisschen wie Gandalf, wenn er irgendwie einmal in den Herr der Ringe endlich mal abgeht, da werden seine Klamotten auch weiß und seine Augen Oder war das ein falscher Film? Naja, also ist Jesus ist
Gandalf. Ich finde das super. Also ich finde, Jesus ist Gandalf. Man sollte auf jeden Fall so rum argumentieren, weil das historisch total angemessen ist.
Und übrigens, muss ich ja fast literarisch, ja. Ist ja Tolkien hat ja tatsächlich Gandalf tatsächlich tendenziell auch aus der Jesus-Konzeption herausgeschrieben. Wenn man sich die ganzen Herr der Ringe mal durchliest, dann stellt man nämlich fest, dass Gandalf immortal ist, ja, wo wir schon letzte Woche davon gesprochen haben, unsterblich und
so,
ein übermächtiges Wesen und so und halt seine Kraft nicht dauernd auspackt. Das ist richtig krass.
Ja.
So wie Jesus. Also
ja,
Jesus ist ja also Zufall. Gandalf ist wie Jesus. So.
Tolkien so. War ja auch jemand, der den christlichen Glauben in einer anderen Form erklären wollte.
Ja.
Da hat er mit C.S. Lewis und anderen Leuten in seiner Schreibergilde da rumgehangen und so.
Ja.
Okay, und es erschien, jetzt aber mal bitte, ja?
Bitte,
es erschien ihnen Elia mit Mose. Also Elia und Mose tauchen nicht auf einmal auf und stehen da als Menschen, sondern es gibt eine Erscheinung, sie sind halt sichtbar irgendwie. Ist auch ein bestimmtes Wort, ne? Epiphanie, so, sie erscheinen, sie werden irgendwie greifbar, sichtbar, aber halt nicht so, wie sie sind da. Sondern sie sind irgendwie in übertragener Weise da, ne?
Also sagen wir mal, Jesus wird quasi entdimensioniert und die beiden Jungs dimensionieren sich und treffen sich in der Mitte zwischen den Welten und sind jetzt alle mit einem Transparenzfilter leuchtend vor den Boys, die da unten stehen und
Ich stell mir so immer vor, dass sie auf einmal so angehoben werden, so alle fliegen und die Jungs stehen unten und gucken.
Ja.
Okay, und jetzt ganz interessant heißt es, sie redeten mit Jesus. Da steht aber nicht was. Und dann heißt es, und Petrus antwortete und sprach zu Jesus. Ist dir schon mal aufgefallen?
Das ist so geil. Das sind so die drei Bosse der Geschichte, weißt du? Die stehen jetzt zusammen und quatschen so ein bisschen und dann kommt halt so ein Wasserträger von der Seite und quatscht einfach dazwischen. Er ist so gut, Alter.
Ich frage mich, worauf antwortet Petrus denn überhaupt?
Ja.
Also, ne, antwortet er im übertragenen Sinne auf die Erscheinung, antwortet er über das, was Elia und Mose mit Jesus reden. Irgendwie, er scheint auf die Erscheinung zu reagieren, ne?
Mhm.
Schon irgendwie lustig, dass er das erlebt und denkt, meine Güte, hierauf muss ich was sagen.
Na, vielleicht reden die ja davon irgendwie, ja, weißt du, der Tempel und so, da müssen wir mal jetzt dann gucken, reißen wir ihn ab und so und bauen wir ihn neu auf und das werden die, verstehen die das dann am Ende? Und Petrus hört so bruchstückweise mit und denkt sich so, geil, bauen. Ja, Tempel. Kann ich auch, richtig geil. Ja, drei Hütten. Läuft. Und dann antwortet er quasi. Er interveniert. Weißt du, wie Petrus das halt immer macht? Der denkt halt nicht so schnell mit, ja. Der denkt nicht so viel nach, sondern der
handelt.
Ist sofort initiativ und bietet seine Hilfe an.
Gut, aber ne, was würdest du machen, wenn du mit Jesus unterwegs wärst und Elia und Mose treffen würdest? Ja, natürlich sicherheitshalber nur mit Jesus sprechen und nicht sagen, hey Elia, ich wollte dich schon immer mal treffen oder Mose, wie war das genau damals auf dem Berg? Nee, Moment, Jesus, bevor die beiden Jungs wieder abhauen, ne? Das ist hier ein guter Ort zu bleiben. Lass uns mal drei Hütten bauen.
Ja.
Und als ob das nicht gleich klar wäre, für wen die Hütten sind, ne? Dir eine, Mose eine und Elia eine.
Ja.
Einfach so freakig, ja, völlig aus dem Kontext. Er wusste aber nicht, was er redete, denn sie waren verstört. Das ist so wieder ein lapidarer Kommentar von Markus.
Wie ist das verstehen mit dem Verstört? Also jetzt unterhalten sich die drei und dann kommt so der Petrus von der Seite, keine Sau weiß, also ne, Elia und Mose wissen wahrscheinlich gar nicht, wer der ist, ja. Und dann kommen so die einfach, wer ist denn der Lappen? Ja? Weißt du, was ist denn? Weißt du, so diese völlige, so, was will der von uns? So, und ich glaube, das wird so, das war ja verstört. Ja, so wirklich, was? Alles in der Welt macht der Typ gerade hier, ja? Nimmst nur so Typen mit. Das ist geil. Ich finde es gut, weil ich oft diese Situation in meinem Leben schon hatte, wo ich mich zwischen die großen Menschen der Welt gestellt habe, um auch meinen Kommentar dazu zu geben und dann alle wohlwollend nicken und sich dann wegdrehen.
Okay, zwischen den Pfarrer und die Gemeindeleitung, oder was?
Genau.
Zum Beispiel.
Offenbart.
Er wusste nicht, was er redete, denn sie waren verstört. Also es gibt hier also so ein Gleichheitsverhältnis, eine Entsprechung. Ja, Jesus wird verklärt und sie sind verstört. Also das, was mit Jesus passiert, können die nicht so richtig fassen. Petrus will darauf reagieren, aber er weiß eigentlich gar nicht so genau, warum. Aber Gott schafft dann ja zum Glück Nägel mit Köpfen, könnte man sagen.
Ah, wie kommen wir denn darauf, dass wir jetzt hier Gott haben? Na, Lukas?
Man könnte jeden geschichtlichen Prozess, egal was passiert, immer mit den Worten und Gott tat so und so ausführen, wenn man glaubt, dass Gott die Welt geschaffen hat und tätig erhält. Aber gut, du hast recht. Es kam eine Wolke, ja, die kam halt, okay. Es kam eine Wolke, die überschattete sie.
Ah.
Das heißt, es wird irgendwie ein bisschen kühl, ja. Der Nebeleffekt nimmt so ein bisschen an Helligkeit ab. Oder Jesus strahlt noch viel heller. Eigentlich müsste man sagen, wenn Jesu Klamotten jetzt richtig weiß sind,
dann gibt's keine Schatten. Alles richtig krass. Aber ich glaube, das Ding, du guckst gerade so verstört, so wie Petrus.
Ich bin auch, bin gespannt, was du sagst.
Ja. Laber nicht. Also jedenfalls.
Ich kann noch nicht drauf antworten, ich bin noch zu verstört.
Ja, ja, eigentlich wollte ich nur sagen, er darf aber auch nicht so hell leuchten, weil sonst kriegen die unten alle mit, dass er leuchtet. Ja, aber gut, jetzt kommt eine Wolke, so, und was man ja auch mal echt sagen muss, ne, die Wolke, das ist ja schon wieder so dieses Ding, dann hast du also so, wahrscheinlich ist es Gott, ja, weil er auch sagt, das ist mein lieber Sohn, so. Übrigens das zweite Mal, dass Gott redet. Ich habe ja letzte Mal irgendwie oder irgendwann bestimmt mal gesagt, ja, Gott redet nur einmal und jetzt redet Gott doch nochmal.
Ja, wann hat er denn das erste Mal geredet, Simon?
Zur Taufe Jesu. Das ist mein lieber Sohn, ja. An den habe ich wohlgefallen. Und jetzt sagt er, das ist mein lieber Sohn, ihr sollt auf den hören. Jetzt muss halt Gott nochmal kommen, wenn Jesus schon vorher sagt, Jungs, ihr sollt auf mich hören und Petrus checkt's nicht, schon wieder, verkackt, ja. Jetzt muss halt der Chef der Chefs kommen, ja, und sagen, Junge, du musst get your auf shit meinen together. Sohn hören, ja. Ich bin jetzt eine große Wolke.
Ja, die Wolke ist ja auch jetzt mal, sagen wir mal, gesamtbiblisch auch nicht ganz unbeleckt.
Oh, dann sag mal, wo die Wolke angelegt wurde.
Naja, zum Beispiel im zweiten Buch Mose, im sogenannten Exodus-Buch, wo es um den Auszug der Israeliten aus Ägypten geht. Da geht ja tagsüber den Israeliten auf dem Weg durch die Wüste eine Wolke voran, die ihnen den Weg zeigt. Und nachts ist es eine Feuersäule und Gott ist sozusagen der das ermöglicht und der ihnen den Weg zeigt. Sie kommen ja tatsächlich auch ziemlich schnell ins gelobte Land und trauen sich dann noch nicht rein und dann irren sie noch 40 Jahre durch die Gegend. Darf man nicht durcheinander kriegen, ja? Die Wolke ist eigentlich die anzeigt, wo es lang geht. Und das tut sie ja hier auch. Also ne, am Anfang macht sie einmal ganz klar, für alle, die das Evangelium lesen zumindest, weil ob die Leute das damals gehört haben, darf man doch wohl bezweifeln, so wie es geschildert ist, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass Gott Bock auf das hat, was er macht und dass er ein toller Typ ist. Und an dieser Stelle, dass die Jungs hier, die zum innersten Kern der Jünger gehören, ihnen zuhören sollen und sich auf ihn verlassen sollen. Und das gilt natürlich auch für alle, die das an diesem Evangelium lesen. Denn das richtet sich ja so in ein unklares Auditorium, wo wir uns auch zurechnen können.
Und jetzt haben wir quasi hier so ein richtig heftiges Ereignis. Ist ja auch wirklich, also ich würde sagen, mit eins der offensichtlich übernatürlichsten Ereignisse, die dann irgendwie im Neuen Testament passieren.
Ich finde es toll, dass du eine Steigerungsform von übernatürlich gefunden hast.
Übernatürlichst?
Ja.
Ja, man muss Superlative steigern können, bis ins Unendliche. Das ist ganz wichtig.
Man muss Superlative steigern können.
Ja, es muss immer, und im Zweifel machen wir es uns ganz einfach, ja, wie die Hebräer, und machen einfach immer mehr Sehers vor, quantitativ, ganz toll. Naja, jedenfalls will ich sagen, das ist halt schon ein bisschen krass, weil irgendwie so ein Ereignis das passiert und ich ja immer so ein bisschen dastehe und sage, naja, was ist denn da vermutlich wirklich passiert? Ich will ja jetzt auch nicht sagen, dass das nicht passiert ist, Lukas. Nein, Leute da draußen, ich möchte nicht sagen, dass das nicht passiert ist und alle Leute, die sagen jetzt, oh, der Simon ist total fromm. Nein, ich möchte aber auch nicht sagen, dass das passiert ist. Ich möchte...
Du bist so postmodern. Ja,
total. Was möchtest ich möchte du denn? Das, ich möchte...
Möchtest du ein Eis?
Ich möchte es nicht einfach nur so hinnehmen, Lukas.
Ja,
das
okay.
Ist irgendwie, das geht nicht, weil wir gehen jetzt so, das ist jetzt an der Stelle und okay, erstmal leuchtet Jesus, dann kommen noch zwei Typen, die Mose und Elia sind, alle leuchten. Petrus ist psychomäßig krass drauf und geht einfach mal rein, ja. Und dann muss halt Gott, der wahrscheinlich zum Hintergrund irgendwo als Wolke 350 Kilometer entfernt war, jetzt so schnell ranschnell, so dicke schwarze Riesenwolke und sagt, Junge, jetzt hör doch mal auf meinen Sohn, ja, und alle verpuffen und alle sind weg. Nur Jesus steht da, sind seine Klamotten danach noch weiß? Wir wissen ja nicht, ja. Aber was ist da passiert, Mann? So, wirklich jetzt? Kann ich jetzt einfach mal sagen, ja, das war so und dann ist es schön oder gehen wir weiter oder was?
Tja, die Antwort meiner neutestamentlichen Professorin wäre an dieser Stelle, kommt es denn überhaupt darauf an?
Ah, das ist wie, ich habe keine Ahnung, ich möchte mich rauswinden.
Naja, also man kann ja immer auf zwei Ebenen arbeiten. Man kann einmal historisch vorgehen und man kann aber auch sagen, wir lesen mal die Stelle darauf hin, was sie bewirken will.
Boah, Alter. Das, ja, okay, dann erzähl mir mal.
Weiß ich finde, wir sind noch nicht ganz auf der Ebene, um das anzusprechen, weil ich würde gerne noch einmal wissen, warum tauchen eigentlich Mose und Elia auf oder welche Bedeutung hat das?
Ach so.
Ausgerechnet die beiden auftauchen. Es könnte ja jeder Spacken auftauchen.
Ja. Okay, dann wir können ja mal, also zu Mose finde ich, ist glaube ich, es ist irgendwie eindeutig, Mose, der quasi ja der Befreier des israelischen Volkes aus Ägypten war, der mit Gott relativ close war und dann eben die Gebote hatte und der das Volk geführt hat und so. Am Ende war Mose ja auch ein bisschen gescheitert ist, so, weil er ja niemals nach Israel oder ins gelobte Land reingekommen ist. Selber, zumindest nicht zu Lebzeiten.
Ja.
Und der war ja schon so der, man könnte sagen, der Mensch, der das Judentum stiftete. Durch sein Wirken, könnte man sagen. Sagen die Juden ja im Wesentlichen ähnlich, zumindest einige. Aber Elia ist ja schon mal, also zumindest nicht mehr so jedem ein Begriff, zumindest nicht den Christen. Aber was man zumindest zu Elia sagen kann, du darfst es gerne jetzt gleich komplett eskalierend erweitern. Ich will das jetzt eigentlich nur anreißen. Aber Elia gilt so auch als der Prophet nach Mose. Ja, und zwar, weil der, naja, richtig krasse Sachen gemacht hat. Es ist auf der einen Seite sehr übernatürliche Wunder, wie diese Frau, wo die dann, die ihn bewirtet hat, obwohl sie selber nichts hatte, und dann hat er so ein Ölwunder gemacht und quasi die unendliche Ölquelle angesteckt hat, die Baalspriester weggepustet hat, die mit diesem Stier und selber irgendwie heftig rumgepostet hat mit so einem, mit einem Brandopfer, das er erst hat noch nass gemacht und hat da einmal kurz, weiß ich gar nicht, was er gemacht. Finger geschnippt, ich weiß es nicht mehr. Und dann alles hat gebrannt, die Balzpriester haben gebrannt und alle fanden es toll, ja.
Ja.
Und auch nicht, weil er musste da wegrennen und so. Und Elia ist halt schon, viele von Elia-Geschichten sind halt sehr wichtig. Und am Ende ist er noch nicht mal gestorben, ja, sondern wurde mit einem Kampfpanzer Leopard 2 in den Himmel entrückt. So.
Das ist toll, ja. Also man könnte auch sagen, Mose steht für die Tora, für das Gesetzwerk, das den wesentlichen Teil der Schrift ausmacht, aus hebräischer Perspektive. Und Elia steht für die Propheten, die den zweiten wesentlichen Teil der Schrift ausmachen, ja. Und den dritten Teil der Schrift, das sind dann die Schriften, die also noch weitere geschichtliche Informationen liefern. Also wir haben ja auch zwei wichtige Repräsentanten dessen, was heute für uns das Alte Testament oder was für Jesus halt die Bibel ist, ne?
Ja.
Aber, und aber, Moment, lass mich kurz überlegen. Ach, ich hatte gerade was, was mich elektrisiert hat.
Es hat dich elektrisiert. Alter, ja. Deine Haare stehen ja schon krasse Berge.
Ja, ich erinnere es wieder. Also das ist doch mal so, du hast gesagt, Elia ist entrückt worden.
Ja.
Ja, der hat also den Tod nicht geschmeckt, wie Jesus gerade Anfang des Kapitels gesagt hat, als wir letzte Woche drüber geschnackt haben.
Mhm.
Aber Mose, unser lieber Freund, der ist ja gestorben. Und zwar ziemlich...
Und auch relativ unrühmlich, ja.
Ziemlich klar. In 5. Buch Mose, ja, beschreibt er selber,
ja.
Wie er stirbt.
Leute, ihr habt ja auch alle, ihr habt, es gibt ja auch Leute, die da draußen, die das sagen. Also ihr müsst es schon akzeptieren, dass er selber seinen eigenen Tod beschreibt. Ja.
Okay, wie auch immer das dazu gekommen ist, das können wir jetzt mal ja beiseite lassen. Aber hier erscheint auf einmal ein Gestorbener als Lebendiger. Ne? Also er materialisiert nicht so, also nicht so wie Jesus, der irgendwie durch Türen gehen kann und sich dann aber auch anfassen lassen kann, offensichtlich. Also der irgendwie einen Körper hat nach der Auferstehung. Kommen wir noch hin.
Wissen wir noch gar nicht.
Hm? Wissen, ja, aber, ach, Digga, ey. Ja, wir wissen eine ganze Menge nicht. Theoretisch können wir auch so tun, als ob wir die deutsche Sprache nicht beherrschen oder Griechisch oder Hebräisch oder was auch immer. Dann würden wir ja noch ein bisschen länger brauchen. Wäre viel anstrengender, aber ich glaube, wir können auch ein bisschen mit dem, was wir wissen, arbeiten. So, und jetzt auch, taucht halt Mose auf und ist da. Also das macht ja irgendwie auch was aus. Ja, das heißt, die einst waren, die sind nicht weg vollkommen. Das ist nicht nur eine geschichtliche Figur, sondern Mose und Elia spielen hier vielleicht auch im übertragenen Sinne eine gegenwärtige Rolle, ja. Sie hängen mit Jesus zusammen. Das macht auch klar, dass Jesus nicht auf eigene Rechnung handelt, sondern, und das ist ja für die Christen der ersten Zeit, des ersten Jahrhunderts ganz wichtig, dass Jesus kein Fremdling ist gegenüber dem jüdischen Volk, sondern dass er aus dieser Linie herauskommt, dass Jesus auf Mose und Elia aufbaut und oder die beiden auf ihn aufgebaut haben vorher, wie man das dann später formulieren wird. Ne? Aber dass es eine Linie ist.
Genau, also man könnte man an dieser Stelle einfach sagen, dieses Ereignis, das auch eben gerade für die Juden eben formuliert ist, damit sie sagen, hey krass, wenn das wirklich so passiert ist, dann heißt das auch, dass Jesus wirklich zu der Boss-Crew dazugehört. So, völlig selbstverständlich, total wichtig, dass wir das berücksichtigen. Und die Diskussion, was Jesus ist, fällt damit weg. Aber wenn man irgendwie intuitiv weiß, okay, Jesus ist halt, ja, also Mose findet Jesus geil und Elia findet Jesus auch geil. Das heißt, wenn die beiden die nice finden, ihn nice finden, dann müssen wir uns dranhängen.
Ja, es könnte sein. Da berührst du jetzt wieder so Grundfragen. Von wem ist das Markus-Evangelium geschrieben? An wen ist es geschrieben? Je nachdem ist das natürlich dann wieder unterschiedlich, weil ne, das ja wahrscheinlich keine Missionsschrift war in dem Sinne, dass man das dann Juden vorgelegt hat und gesagt hat, hier, da seht ihr doch, hat er das schon getroffen, sondern eher von Leuten rezipiert wurde, die das schon geglaubt haben und sie vergewissern wollte oder so. Ja, kann man jetzt drüber streiten, kann auch darüber streiten, ob es so eine Erfahrung gab, die Petrus, Jakobus und Johannes gemacht haben. Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen mühselig, weil da hast du immer die ganze Großdebatte darüber. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass Jesus verklärt wird und dass Mose und Elia auftauchen, ja. Weil ich kann mir eine ganze Menge vorstellen, seitdem diese Auferstehung passiert ist, an die ich übrigens auch glaube, ja. Wenn man sich das nicht vorstellen kann, dann ist das natürlich hier Quatsch, ja. Dann ist das nur eine Geschichte, in der irgendwie was gesagt werden soll über Mose und Elia und das hat sich der Markus ganz toll ausgedacht. Ich bin tatsächlich geneigt, die schwache Position anzunehmen und zu sagen, boah, das würde ich jetzt nicht gerne entscheiden, weil ich das durchaus legitim finde, dass der Text eine Aussage hat, die an sich verstanden werden kann, ob man jetzt glaubt, dass es so eine Verklärungsaktion gab mit Mose und Elia oder ob sie nicht gab. Ich finde das beides legitim. Wir müssen nicht unser neuzeitliches Weltbild, das ziemlich europaspezifisch ist, da als Schwert dagegen einsetzen, sondern können auch sagen, gut, wir lassen es mal stehen. Und werden dadurch jetzt auch nicht dümmer, dass wir einfach mal davon ausgehen, dass das, was da gesagt wird, ob es nun wortwörtlich geschichtlich ist oder eben halt eine Formulierung, Bild, eine kleine Vignette sozusagen, die was rüberbringen soll, dass die was Verlässliches, was Wahres über Jesus, sein Verhältnis zum Alten Bund, zu Mose, zu Elia und zu Gott und seine Sendung aussagen soll.
Ja. Ich wollte nur diese Diskussion mal kurz ein bisschen anstoßen. Ich für meinen Teil als richtig geiler Brandenburger, weil du mir das ja immer wieder sagst. Ja, ich würde einfach sagen, geil, es ist so passiert. Beweis mir das Gegenteil.
So. Gut, im Zweifel für den Angeklagten.
Jawohl.
Also, liebe angeklagte Bibel, raus aus dem Zeugenstand. Vers 8. Auf einmal, als sie um sich blickten, sahen sie niemanden mehr bei sich als Jesus allein. Boah, ey, Hollywood hätte es nicht besser hingekriegt.
Puff, ja, ein schlechter Schnitt, würde ich sagen. Aber im Wesentlichen schon.
Ja, findest du? Also ich finde es eher, ich denke immer, da haben noch einige abgekupfert bei dieser Art von Leserlenkung hier.
Ja.
Es gibt ja so eine Übung in der biblischen Auslegekunst, ja, wenn du so ein bisschen literaturwissenschaftliche Auslegung betreibst, dann machst du auch sowas, dass du eine Kamerafahrt machst und dir überlegst, wie wäre das inszeniert, was gibt der Text für Anhaltspunkte, mit wem guckst du gerade. Ja, und eben gerade guckst du noch mit den Jungs. Erst auf Jesus und dann auf die Wolke und dann guckst du dich um und auf einmal ist alles weg.
Ja, ja, auf jeden Fall. Man denkt sich dann, wahrscheinlich hat sich Petrus zwischendurch auch gedacht, boah, jetzt habe ich es kaputt gemacht.
Also, Jesus hat sie auf den Berg geführt, nur sie und sich allein und jetzt auf einmal sind sie wieder nur mit Jesus allein. Und was machen sie dann so? Okay, lass mal vom Berg herabsteigen. Ja. Und was macht Jesus wieder?
Jesus sagt ihnen, erzähl nicht weiter, was da gerade passiert ist. Ich will noch eine Sache zu dieser ganzen Sache auf dem Berg sagen. Was da jetzt passiert ist, ne, da muss man sich auch einfach mal klar machen, Jesus geht ja auch so immer wieder alleine beten. Und ich glaube eigentlich, das, was da passiert ist, passiert sowieso. So, es ist dauernd passiert.
Du meinst, dass er immer wieder auf Elia und Mose trifft und richtig, dann so eine Dienstbesprechung durchzieht?
Ich meine, wir wissen ja nicht, warum er immer allein auf den Berg gegangen ist. Diesmal ging er allein auf den Berg mit den Typen. Kann ich mir so richtig vorstellen, wie er so letztes Mal gesagt hat, ja, ich habe da so meine Jungs, die kommen schon ganz gut klar. Aber da gibt's einen, der ist ein bisschen bescheuert. Ja. Ich bring die mal mit.
Genau, der Junge, der uns reinreden richtig wird, das ist Petrus,
das ist eigentlich
der
ist ganz lieb eigentlich. Genau, das ist jetzt passiert.
Okay, schöne Vorstellung. Wird auf jeden Fall so
die Wahrheit sein. Ja. Die Wahrheit immer aus den Menschen, die, also wurscht. Ja, ich weiß schon.
Okay, und schließlich steigen sie dann vom Berg herab, ja, und dann gibt Jesus ihnen ein Gebot und das wird unser Cliffhanger, dass wir uns nächste Woche ganz genau ansehen werden. Übernächste Woche. Diese Woche sind wir auf dem Berg und übernächste Woche sind wir im Tal.
Jawohl.
Freut euch schon mal drauf. Sozusagen von der Höhe vom Ostermontag hinab ins Tal des Alltags.
Boah. Die Analogie, Lukas, ist wunderbar ausgezeichnet.
Höchste Zeit für
das Ende.
Ja, Leute, bis hier seid ihr gekommen. Es ist schön, dass ihr immer noch dran geblieben seid. Es gibt auch eigentlich nicht so viel zu sagen. Leute, es ist wichtig. Heute ist Ostermontag und ich wünsche mir, dass ihr euch die Zeit nehmt, um irgendwas Vernünftiges zu machen mit dem Herrn, denn es ist wirklich, also wirklich ein Feiertag, den sogar ich wichtig finde. Und deswegen Attacke. Ich wünsche euch wirklich einen schönen Ostermontag. Hoffentlich scheint die Sonne und bei euch, wo ihr auch gerade seid, und wenn nicht, egal, ja. Geht in die Kirchen.
Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden. Geht in die Kirchen.
Die Sonne der Gerechtigkeit.
Halleluja.
Leuchtet, egal wie grau es auch draußen ist. Ja. Hashtag
Geht
Hamburg.
In die Kirchen, tut Gutes. Nicht nur auch zu Ostermontag, aber gerade heute, das macht einfach alles Sinn.
Ja, das ist so überzeugend.
Nee, also ich will das wirklich, das ist mir wirklich, also wer jetzt heute in die Kirche geht, macht echt nichts falsch. Ausnahmsweise kannst du nichts falsch machen. Auch wenn die Predigt kacke ist. Ja, aber ey, ihr habt ja jetzt uns gehört, jetzt könnt ihr auch nochmal eine zählte Predigt euch reinziehen. Aber ihr könnt beten.
Oh, Hashtag Bescheidenheit, Hashtag Demut, Hashtag SoLol. Danke Simon, das war eine tolle Ansprache zum Ostermontag. Da wird die Bundeskanzlerin ganz grün vor Neid. Und wir wünschen euch viele Eier und na, habt ihr schon gegessen wahrscheinlich.
Ne? Weiß nicht, isst man das vorher, nachher? Keine Ahnung. Diese heidnischen Bräuche, die geht mir alles ab.
Aber wie auch immer, auch Ostern ist ein guter Anlass, um seinen Bart wachsen zu lassen.
Ja.
Hat man mal 3-4 Tage, womöglich noch Familie zu Hause, kommt man nicht zum Schneiden. Lass einfach wachsen. Ne? Schick uns dein Bild von deinem tollen Bart am Dienstag nach Ostern, wenn du alles gemacht hast, was Simon dir gerade aufgetragen hat. Und dann freuen wir uns mit dir. Ja. Da bleibt uns nur zu sagen,
bleib bärtig.
Bleib bärtig.